Die digitale Transformation, vor der wir gerade stehen, ist kein Selbstläufer. Ja, das ist nicht wie wenn ich ein Handy auspacke und mache das an und es funktioniert. Und wenn wir uns ehrlich sind, auch beim Handy funktioniert es häufig genug nicht.
Ja.
Und wie viel Erfahrung haben wir eigentlich alle im Umgang mit diesem kleinen Taschencomputer, der uns in die Situation versetzt, dass wir damit relativ entspannt umgehen können?
Mhm.
Die Lernkurve bei der digitalen Transformation auf jeden Fall da und darf nicht unterschätzt werden. Wenn sie erfolgreich umgesetzt ist, habe ich bisher niemanden erlebt, der dann wieder zurück wollte. Während des Umsetzungsprozesses hat, glaube ich, jeder Fluchtgedanken. Das ist ganz normal.
Immer.
Weil da muss man einmal drüber. Und wenn das hinter einem liegt, dann und sozusagen in der Technik schwimmt, dann kommt die reale Arbeitserleichterung dadurch.
Herzlich willkommen zur nächsten Episode im Dentalwelt-Podcast. Mit diesem Podcast versuchen wir, seit 2019 positive Mehrwerte für den beruflichen Alltag zu schaffen. Wenn dir dieser Podcast also gefällt und du das Gefühl hast, du kannst etwas aus diesem Podcast herausziehen, dann würdest du uns zum einen eine riesige Freude machen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst, denn so können wir nachvollziehen, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind. Und du verpasst so keine weitere Episode mehr, denn eins kann ich dir versprechen, es kommt jede Woche eine neue Episode online. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Dentalwelt-Podcast. Heute mit einem Gast, der kein Unbekannter ist, zumindest nicht in diesem Format und natürlich auch auf Social Media und in der ganzen Dentalbranche. Heute spreche ich nochmal mit Dr. Markus Trölsch. Herzlich willkommen erstmal, Markus. Schön, dass du nochmal da bist.
Mein lieber Servus, vielen Dank. Ich freue mich mal wieder bei dir zu sein.
Ja, also wir haben ja schon mal eine Episode aufgenommen über Greenview. Darum geht es aber heute nicht. Ist sehr gut angekommen, die Episode. Ne? Da geht es viel um Nachhaltigkeit. Heute geht es quasi indirekt um Nachhaltigkeit, nämlich wie man nachhaltig einen digitalen Workflow in der Zahnarztpraxis aufbaut. Und da bin ich sehr gespannt, was du zu erzählen hast, weil ich bei mir bist du immer im Hinterkopf immer als der Implantologie-Spezialist. Und ich würde mal interessieren, wie du Implantate oder wie du in deinem Workflow digital arbeitest. Deshalb cool, dass du dir die Zeit dafür nimmst.
Ja, das waren schon wieder viel zu viele Vorschusslorbeeren von dir. Vielen Dank. Also grundsätzlich ist es so, dass du kennst doch, es gibt den Mount Stupid. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee.
Mount Stupid ist sozusagen die Bereitschaft, über Dinge zu reden, von denen man keine Ahnung hat. Ja, und es geht los mit so einem ganz hohen Peak nach oben, wo man Redebereitschaft und Nichtwissen sehr weit übereinander lappen. Und dann je mehr man weiß, desto mehr geht diese Kurve nach unten. Also die Bereitschaft, über was zu reden, je mehr du es dann verstanden hast, sinkt, weil du realisierst, oh Mann, das ist relativ schwierig. Ja, und so war es mit mir, mit der Implantologie auch. Mein Vater hat die schon sehr früh in die Praxis eingeführt, er ist Kieferchirurg und wahrscheinlich hat uns mein Bruder und mich das auch so ein bisschen inspiriert, in die Richtung zu gehen. Und der hat schon seit den 80er Jahren implantiert, aber natürlich mit den Techniken, die damals da waren. Und so haben es mein Bruder und ich von ihm auch gelernt, also ganz brav analog das Ganze abzuschätzen. Und dann, als ich in die Praxis gekommen bin, 2016, habe ich dann angefangen, es langsam auf einen digitalen Approach umzustellen. Mein Vater war auch schon früh dabei, mit CT geplant zu arbeiten, weil es, bevor es das DVT gab, dann haben wir sehr bald ein DVT angeschafft. Und ich glaube, das war so der erste Punkt, wo die Implantologie Richtung digital gegangen ist. Denn im Grunde hast du einfach plötzlich gesehen, was du tust und konntest vorher abschätzen. Ja, die Situation für einen Patienten, stell dir mal vor, ihr seid Opfer auf so einem zahnärztlich-chirurgischen Implantologiestuhl. Über euch beugt sich jemand, mit dem ihr mal gesprochen habt, der aber sonst eher fremd ist und nibbelt in eurem Mund rum. Und dann macht das zu und sagt, oh, da war viel zu wenig Knochen, sorry, sie müssen mal anders wiederkommen. Mhm. Das ist einfach mega unbefriedigend für alle Beteiligten. Ja. Ne? Und deshalb diese Möglichkeit, vorauszuschauen, das war der erste Gamechanger. Und dann kam natürlich ganz schnell passend dazu die digitale Planung. Wo setze ich jetzt mein Implantat hin? Ja, und wenn wir mal zurückdenken, wo die Implantologie angefangen hat, ja, dann war es natürlich am Anfang so, auch als man die augmentativen Techniken noch nicht so verstanden hat, dass man das Implantat logischerweise dahin geballert hat, wo man halt Knochen hatte. Das hätte es denn sonst anderes machen sollen. Und dann ging es langsam los mit den großen Augmentationstechniken. Und man muss sagen, bei mir, war eigentlich die Implantologie ja da, aber dann habe ich die Argumentationstechnik angefangen zu verstehen, wollte die mehr verstehen, habe mich da immer mehr reingearbeitet. Und je mehr ich Argumentation verstanden habe, umso wichtiger sind digitale Techniken geworden. Weil hier diese vorausschauenden Planungen natürlich unheimlich wichtig waren. Ja, und dann speziell mit unserem Zeitalter, ne, wo wir sagen, Backward Planning, also da, wo prothetisch sinnvoll ist, weißt du besser als ich, ja. Stell dir vor, ich habe da Implantate irgendwo reingesetzt und du bist der Handwerkszauberer, Technikmeister, der versuchen muss, auf meinen schiefgesetzten Implantate vernünftige Zähne draufzusetzen, da kriegst du die Krise. Also es gibt wahrscheinlich sowohl medizinisch als auch zahnärztlich kaum was Schlechtes als fehlgesetzte Implantate. Und die Dinger werden natürlich immer fest. So eins fällt nicht freiwillig aus.
Aber wenn wir jetzt nochmal auf das Thema digitalen Workflow zurückkommen, im Endeffekt in die Implantate bohren und einsetzen musst du immer selber. Es gibt ja keine Maschine, die sagt, ich baue dir das jetzt da rein. Ne? Also du kannst ja planen, vorwärts, rückwärts planen, wie du willst, aber einsetzen musst, du musst implantieren können.
Ja, wobei es gibt ja bereits die ersten Maschinen, die auf einem Prinzip der dynamischen Navigation funktionieren. In China ist das schon mehrfach gemacht worden, dass in Endeffekt ein OP-Roboter dieses Implantat setzt. Ach. Der ist tatsächlich, also da kommen wir jetzt dann auch gleich hin, so mit den digitalen Techniken, die wir jetzt zur Verfügung haben. Formal sind die Systeme so weit, dass der Mensch nicht mehr zwingend gebraucht wird, um dieses Implantat zu setzen. Du brauchst einen Roboterarm, du brauchst eine Bildgebung, du brauchst ein Kamerasystem, das DVT oder der digitale 3D-Röntgendatensatz, auf dem die Implantatplanung basiert, mit dem Patienten übereingematcht werden kann. Und dann kannst du theoretisch den Menschen rausnehmen. Nur, dir fehlt natürlich dann dieser Faktor Mensch, im Guten wie im Schlechten. Also wenn wir uns einen voll digitalisierten Workflow anschauen, gehen wir ganz kurz zusammenziehen, gehen wir auf die Straße, ja, autonom fahrende Autos. Ich finde das mega. Stellt euch mal vor, also das ist mein absoluter Traum. Bevor wir den Podcast gestartet haben, haben wir beide, oder habe ich rumgeheult, wie schlecht inzwischen die Infrastrukturverbindungen sind. Ich war jahrelang fanatischer Bahnfahrer. Ich bin überall mit der Bahn gefahren. Ich habe keine Bahnkarte mehr. Ich fahre nicht mehr Bahn. Bin einfach so oft nicht gekommen. Geht nicht darum, falls ich verspätet war. Ich bin einfach nicht angekommen. Ja, ich mag nicht mehr. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, so in einer schönen neuen Welt, wie man sich es ideal vorstellt, du hast ein E-Auto, das steht bei dir irgendwie vorm Haus. Du steigst ein, sagst dem E-Auto, wo es dich hinfährt. Und während das E-Auto dich hinfährt, machst du deine Arbeit nebenbei.
Das wäre geil.
Und wenn wir uns anschauen, wie viele Fehler im Straßenverkehr auf menschlichem Versagen basieren.
Oder Müdigkeit oder so, ne?
Zum Beispiel, ja, oder Selbstüberschätzung, all diese Sachen. Eine KI hat kein Ego, da geht's schon mal mit los. Aber wir erlauben es nicht. Ja, es gibt Sondergenehmigungen, aber warum erlauben wir es nicht?
Ja.
Warum? Weil der Faktor Mensch als Entscheidungsträger ande, auch als Verantwortungsträger, natürlich ganz schwer zu ersetzen ist. Zum einen rechtlich, wer ist dann schuld, wenn das Auto einen Unfall baut? Und das zweite ist aber auch, das Auto kann nicht so leicht eine nicht faktenbasierte situative Einschätzung einbringen. Das ist bestimmt in der Zukunft irgendwie programmierbar. Das Leute, die viel schlauer sind als ich, können sich das bestimmt vorstellen. Aber im Moment haben wir sowas noch nicht. Ja. Und das Gleiche gilt auch für den Implantatprozess. Ich habe eben implantiert, kurz bevor wir uns zusammengeschaltet haben, und habe bei einem Fall, wo die digitale Planung mir ganz klar gesagt hat, Bombenknochen, easy peasy, tatsächlich schwerste Voraussetzungen gefunden.
Ach, krass.
Meine Bildgebung hat mir nicht gezeigt, wie die Knochenqualität wirklich ist. Sie hat mir gute Knochenqualität angezeigt. Die Realität war, es war grauenhafte Knochenqualität. Die Situation war natürlich auch von den Dimensionen so wie in der 3D-Planung, aber die ganze Haptik war anders. Und dann haben wir in der OP umentschieden auf ein anderes System, damit wir das trotzdem noch sicher nach Hause fahren können.
Ja, also situative Entscheidung quasi, ne, die man dann als Mensch noch mit einbringt.
Richtig. Faktor Mensch mal im Positiven. Ich habe aber auch natürlich schon Situationen gehabt, wo ich mir hinterher gesagt habe, bist du dämlich? Warum bist du nicht einfach bei der Planung geblieben? Ja, also Faktor Mensch macht es nicht immer zwingend besser, es ist aber halt ein Faktor. Na, und da sind wir ja voll jetzt im digitalen Workflow. Was erwarte ich von einem digitalen Workflow? Wenn wir ehrlich sind und uns die Zahnmedizin anschauen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ist eins der Probleme Mitarbeiter. Teams, die vor Ort die Leistung bringen. Wir haben das Glück, wir haben ein großartiges Team, das zum großen Teil noch aus Leuten von meinem Vater und teilweise sogar von meinem Großvater besteht. Ja.
Was?
Also richtig, richtig super geniale Leute. Aber neue Leute zu, und da haben wir auch echt Glück, wir haben gerade wieder einen mega Neuzugang gekriegt, also absolut umwerfend, aber neue Leute zu kriegen ist unheimlich schwierig und es wird in der Zukunft nicht leichter. Wir haben den demografischen Wandel in einer ganz, ganz harten Form und wir sind erst am Anfang des Mangels an Leuten, die arbeitsfähig bereitstehen. Das heißt, ein digitaler Workflow sollte schon idealerweise es schaffen, mir Workforce zu reduzieren. Das muss ich davon erwarten. Einen digitalen Prozess macht mir weniger Arbeit. Das will ich haben. Beispiel ChatGPT. Du nutzt es bestimmt auch schon, oder?
Ja, genau.
Ich verwende es viel. Das, was beim ChatGPT für mich rauskommt, ist nichts, was ich eins zu eins übernehmen kann.
Ja.
Aber es arbeitet mir zu. Ich bräuchte 2, 3 Leute, die mir zuarbeiten. Und so gebe ich den Befehl Computer und der macht das von alleine. Das ist für mich digitaler Workflow, der Workforce reduziert.
Ja.
Na, und da, wenn wir uns in die Frühbeginne, die Zerek-Geräte kennst du ja auch noch. Ich hatte jemanden an der Uni, ich habe ja 2000 bis 2005 studiert. Und ich hatte jemanden an der Uni, Sven Reich, der da schon ganz früh ultra davon begeistert war. Ja, und das waren noch die ganz frühen Darstellungen, wo das alles schwierig war, wo wir noch eine Studie damals zusammen gemacht haben, gemessen haben, wie viel, was es braucht, wie viel Zeit der analoge, der digitale Workflow. Ja, digitaler, wenn wir ehrlich sind, immer verloren am Anfang. Aber das ist natürlich auch die Lernkurve, die wir damit haben.
Muss ja.
Es muss sich ja langsam hocharbeiten. Jetzt gehen wir auf die Implantologie und Chirurgie zurück, weil zunehmend verwende ich den digitalen Workflow auch außerhalb der Implantologie, in der, sagen wir, oralen Chirurgie. Ich bin ja Mund-Kiefer-Gesichtschirurg und du machst ja ganz viel faziale Traumachirurgie. Und eins der faszinierendsten Dinge, die ich in den Unis kennengelernt habe, war ein 3D-Navigationssystem, das ich, während ich das Mittelgesicht operiere, sehe, wo bin ich eigentlich und wo sollte ich sein.
Ach, krass.
Ja, und das ist jetzt nichts Neues. Das war mein Spiel 2014. Ja, 10 Jahre ist das jetzt her, dass wir damit viel gemacht haben. Und da hatte ich einen Pointer und eine große Kamera im Raum. Und ich konnte auf einen halben Millimeter sehen, wo bin ich jetzt. Und das, wenn du den Orbiterboden rekonstruierst, du das Jochbein hinstellst, dann hat es echt viel gebracht, dass du nicht nur auf dein Augenmaß angewendet Maßen auch weißt, wo du bist. Oder sagen wir, du suchst einen Fremdkörper. Dann kannst du damit wirklich suchen, wo du sonst komplett verloren bist.
Klar.
So, und jetzt sind wir in der Implantologie im Mund, wo wir bisher im digitalen Workflow eigentlich immer mit Schablonen gearbeitet haben. Ich liebe meine Schablonen. Bei uns im Haus gibt es inzwischen kein Implantat mehr, was nicht digital geplant wird.
Krass.
Das heißt nicht, dass jedes Implantat digital ausgeführt wird, aber wir planen jeden einzelnen Fall digital.
Wie sieht das denn aus so?
Das sieht so aus, dass ich, und wir mixen das tatsächlich noch so ein kleines bisschen, dass ich erst ganz analog mir noch ein Modell mache, mir auf dem Modell ein Wax-Up mache, schaue, wo möchte ich meine Zähne haben, damit ich es anfassen kann. Der Mensch ist einfach ein analoges Wesen, ein haptisches Wesen. So, dass ich es anfassen kann, dass ich sehen kann, passt das alles? Dann machen wir uns eine passende Schablone damit, eine Hülsenschablone, die mir den Kraftwert, den ich auf mein Implantat sehen will, vorgibt. Das setzen wir im Patienten in den Mund und dann machen wir ein DVT. Und dann gibt es verschiedene Planungssoftwaren, die alle ihre individuellen Vor- und Nachteile haben. Ist auch ganz spannend, wenn man sich das anguckt. Im Grunde eine Planungssoftware ist ja nur eine Software, die die Graustufen des DVTs sichtbar macht und übersetzt. Das heißt, je nach konfigurierten Algorithmus ist ein solches Programm dazu geneigt, dir ein bisschen mehr von irgendwas oder ein bisschen weniger von irgendwas zu zeigen. Ja, und es gibt Programme, deshalb ist es ganz wichtig, wenn wir eine Planungssoftware verwenden, dass wir die erstmal wirklich konstant verwenden, dass wir lernen zu übersetzen, das Bild, das mir gezeigt wird, entspricht welchem Bild in der Realität. Ich habe einen Fall in den Vorträgen drin, da gibt mir die Planungssoftware vor, ich kriege da wunderbar einen 4,1 Millimeter das Implantat rein und dann mache ich auf, setze Folge für das Implantat und man sieht, da war nie genug Knochen. Da fehlen mir jetzt in der Höhe 3 Millimeter plötzlich. Ja, alles andere ist eine Distanz. Also das muss man einfach lernen zu übersetzen, was heißt das Programm. Die sind natürlich über die letzten Jahre immer besser geworden, immer präziser geworden, aber bleibt eine Unschärfe. Ne? Also wir planen das am Computer und lassen 3D gedruckt eine passende Schablone dafür herstellen. Und die großen Implantathersteller haben ja alle geführte Sets, ja, die dann mit verschiedenen Systemen einsetzen und es ermöglichen, dieses Implantat zu setzen. Da gibt es eine mega coole Variation, wenn man sich umguckt. Es gibt große Löffel, es gibt kleine Einsätze, es gibt mittelgroße Löffel, es gibt Themen, die brauchen gar keinen Löffel. Mhm. Dafür sind die Bohrer anders konfiguriert. Also je nach Fall, muss man sagen, gibt es wirklich tolle Lösungen. Mhm. Das ist die normale, digital geführte Implantat-Workflow. Ne?
Ja.
Jetzt gibt es natürlich noch was anderes. Wir können auf die Schablone auch verzichten. Und da kommt jetzt der Bogen zu diesem System, das mich vor 10 Jahren so fasziniert hat. Mhm. Nämlich, und das nennt sich im Mund dynamische Navigation. Mhm. Und das heißt nichts anderes, als dass ich ein Kamerasystem stehen habe, das mir durch einen festen, fixen Punkt, den es kennt, die intraoperative Situation mit dem gespeicherten Planungs-DVT matcht. Und ich dann live auf dem Monitor sehen kann, wo genau ich bin. Das klingt am Anfang erstmal ein bisschen umständlich. Braucht, denke ich, 1-2 Runden, sich das anzugucken. Und dann, wenn man es dann einmal ein bisschen internalisiert hat, das geht dann ganz schnell, dann merkt man, was für ein unglaublich mächtiges Tool da vor einem steht.
Ja.
Ich kann, und das ist ja eins unserer Hauptherausforderungen der Zahnmedizin, dass wir in einem ganz umrissenen, schwer zugänglichen Bereich agieren, wo viele gefährliche Strukturen auf uns warten, in die wir nicht reinsausen dürfen.
Ja, bestenfalls.
Im besten Fall. So. Ich muss teilweise auf einen halben Millimeter Abstand davon.
Ja, krass, ne?
Es ist nicht sehr viel. Ich meine,
nee, ist gar nicht viel.
Ist wirklich nicht viel. Aber du weißt, auf einer Okklusionsfläche ein halber Millimeter ist plötzlich eine Welt, ne?
Ja, absolut. Ja.
Wenn du aber mit 40.000 Umdrehungen dann auf diesen halben Millimeter drauf gehst, dann kann es passieren, dass der ganz schnell weg ist.
Oh ja, ja. Da geht es also viel um Einstellung auch, ne?
Wahnsinn, richtig viel.
Jetzt hast du ja wahrscheinlich... Ja, erzähl ja noch.
Ja, und das ist eben so die Evolution, die wir gerade gesehen haben. Planung, erst digitale Planung, nur das, Freihand ausgeführt, war die sozusagen erste Schritt in die digitale Welt. Ja. Zweiter Schritt war digitale Planung, durch CAD/CAM oder 3D-Druckverfahren dann in ein statisches Navigationssystem überführt, wo ich sozusagen die Informationen aus der Bildgebung so gut wie möglich in den Mund bekomme. Dritter Schritt, ich cut sozusagen den Mittelschritt raus, auch Thema Nachhaltigkeit, brauche die ganze Herstellung der Schablone nicht und kann mit dem 3D-Planungssatz, den ich habe, live im Mund navigieren und kann mich auf engstem Raum navigatorisch perfekt bewegen.
Ja, voll krass. Also ich finde das super gut, dass es sowas gibt. Jetzt ist es natürlich so, dass man in der Realität, dann hast du klar eine Bohrschablone und wenn es jetzt um einen halben Millimeter geht und die Bohrschablone verrutscht um einen halben Millimeter, was ja auch mal passieren kann, dann sieht's wieder anders aus. Ne? Und dann bist du wieder bei so einer Situation, wo du sagst, Faktor Mensch ist doch nicht unwichtig. Also klar, du kannst planen, wie du willst, aber ein halber Millimeter ist halt ein halber Millimeter. Ne? Also wenn man sich mal auf dem Zollstock anguckt, was ein Millimeter ist und davon die Hälfte, der weiß Bescheid, wo der Hase läuft.
Ja, ist wirklich so. Ja, und das ist natürlich auch, du merkst, ein haptisches, auch das ist ein Erfahrungsding, gerade bei den statischen Schablonen, merkst du, wenn du mit deinem Bohrer reingehst, okay, es verzieht sich was, irgendwo entsteht eine Spannung. Ja, und da müsstest du natürlich schon eine Riesengerätschaft nochmal bauen, dass das Computersystem autonom implantiert das auch mitgibt.
Ja, klar.
Ganz schwierig, ne? Und das ist einer der Vorteile der dynamischen Navigation. Vorausgesetzt, und das habe ich bisher auch nicht anders erlebt. Diese dynamische Navigation, wenn sie korrekt kalibriert ist, funktioniert auch präzise. Dann hast du 0,05 Millimeter Abweichung. Ja, und das ist dann wirklich wenig. Und kannst unglaublich präzise und sicher arbeiten.
Ja, Sicherheit ist ein guter Stichpunkt. Was würdest du jetzt, ich meine, du hast jetzt rückblickend wahrscheinlich schon eine ganze Menge ausprobiert, also analog, digital. Was gibt dir in deiner Arbeit Sicherheit? Also wo sagst du, das ist wichtig, um gut zu arbeiten. Vielleicht jetzt mal in Bezug auf den digitalen Workflow.
Du meinst außerdem Gin Tonic für Arbeit?
Genau.
Also der digitale Workflow gibt uns erstmal die Möglichkeit, uns im Detail vor Beginn des Eingriffs mit dem Fall zu beschäftigen. Wirklich zu überlegen, nicht nur auf die Implantologie bezogen, auch auf die Oralchirurgie bezogen, wo ist welche Struktur, wie geht da dran? Das wirklich tief zu visualisieren. Zweitens, in dem Moment, wo wir Möglichkeiten haben, eine Navigation dann anzulegen, gibt es mir natürlich ein unheimliches Korrektiv, das ich so nicht hatte. Beispielsweise, also wir verwenden im Moment von Noble das X-Guide. Dynamisches Navigationssystem, ist schon etwas länger auf dem Markt, ist auch gut ausgereift, muss man sagen. Gibt verschiedene Systeme auf dem Markt. Das ist jetzt ein relativ großes, gefühlt erstmal unhandlich, weil du so einen ganzen Turm hast, den du durch die Gegend fährst. Der Vorteil ist, du hast einen Turm, der fährt durch die Gegend, der steht da für sich und du hast deine Ruhe. Du musst nicht mit irgendwas rummachen. Also für uns ein sehr, sehr praktisches System dadurch. Und ich verwende es ganz viel für nicht implantologische Fragestellungen. Ich implantiere natürlich auch damit, aber ich mache ganz viel Weisheitszahnchirurgie damit. Wir haben so mehrere Schwerpunkte in der Praxis. Einer davon ist Augmentationschirurgie für schwerste Fälle, wo vielleicht auch andere Sachen vorgescheitert sind. Gleiche gilt für Implantologie in schwierigsten Fällen. Das gilt aber auch für Weisheitszahnchirurgie in hochanspruchsvollen Fällen. Ja, und das sind meistens Menschen, die mittleres oder letztes Lebensdrittel sind, wo lange an den Weisheiten nicht hingefasst worden ist, weil einfach viel zu gefährlich, da geht keiner freiwillig dran. Und jetzt entzündet sich der Dreck. Und jetzt musst du da dran.
Ja.
Und da haben wir inzwischen relativ viel Erfahrung, dass wir diesen Eingriff machen, haben dabei das Navigationssystem und können permanent schauen, wo ist mein Nerv oder wo ist dieser Wurzelrest, wo ist der Mundboden. Also ich kann permanent wirklich auf 0,05 bis 0,1 Millimeter gucken, wo bin ich, und kann dadurch mit den gefährdeten Strukturen relativ gut umgehen. Kann aber auch meine Eingriffsgröße anders halten. Stell dir vor, du hast so einen massiven Unterkiefer. Ja? Ich habe ja so einen Unterkiefer, der wird ja für ein mittleres Wildschwein reichen. Und wenn du hier einen Achter da unten drin hast, kannst du entweder von unten aufmachen, hochklappen und den von außen holen, was ein ganz riesen Traumabereich wieder ist. Oder du musst von Introral einen großen Teil vom Unterkiefer wegschleifen, um da dran zu kommen. Wenn wir es navigiert machen, kann ich den Knochen erhalten, die Kontinuität des Unterkiefers ganz anders und nehme ganz gezielt die Strukturen an, die ich suchen will. Was mit der Präzision einfach vorher nicht gegangen ist, weil ich muss was sehen. Ja, und das Sehen ersetze ich jetzt zum Teil durch die Navigation und bin dadurch häufig schneller, also gerade wenn es ganz heiß wird, sicherlich deutlich schneller, bin aber sicherer, atraumatischer und kann Fälle operieren, die früher sonst eine Katastrophe gegeben hätten.
Ja, es macht auf jeden Fall Sinn. Ne? Also wenn man natürlich das perfekte Werkzeug, die richtigen Instrumente, die richtigen Materialien hat zum Arbeiten, vielleicht noch einen guten Workflow. Ich habe mal eine Episode aufgenommen mit einem Zahnarzt, der ist auch gelernter Berufspilot, der ist auch geflogen und der hat mal gesagt, wo da die Schnittmengen zwischen einem Flugzeug starten und einem Implantat sitzen sind, und du brauchst teilweise einfach sichere Schritte, die reproduzierbar sind, aber trotzdem, wie auch du schon gesagt hast, der Faktor Mensch, der gegebenenfalls nochmal eingreift. Und das sehe ich auf jeden Fall parallel, ne?
Das ist mega, dass du das sagst. Also ich kann nicht fliegen, ja, ich kann höchstens irgendwo runterfallen, aber was wir uns aus der Fliegerei abgeschaut haben, sind Checklisten.
Ja.
Und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Bei jeder OP-Aufklärung gehen wir nochmal eine komplette Checkliste mit dem Patienten durch, dass wir medizinisch, aber auch zahnärztlich relevante Sachen nicht übersehen.
Ja, finde ich super cool. Ich meine, es ist klar, Checklisten hin oder her und auch Einfühlvermögen für die Patienten auch, aber auch Vorbereitung ist natürlich super wichtig. Es gibt natürlich viele Unternehmen, die verschiedene Systeme auf den Markt bringen, die noch ein Implantatsystem auf den Markt bringen. Jetzt habe ich von dem 60-Minuten-Workflow von Noble Biocare gehört und da würde mich mal interessieren, was du darüber gehört hast, ob du das ausprobiert hast und was deine Meinung dazu ist.
Also, wir haben ja ganz viel bisher über digitale Techniken in der Implantologie geredet. Ja, und die Wahrheit ist ja, die Implantologie ist ja, wenn wir die digitalen Anwendungen in der Medizin anschauen, ganz kleiner Teil. Ja, es gibt Office-Lösungen, es gibt Terminbuchungslösungen und wir haben es vorhin ganz kurz angeschnitten, in der Prothetik ist es ja schon ganz lang verbreitet. Ja, dass ich mit CAD/CAM-Verfahren mir technische Schritte mache. Dadurch natürlich auch Workflows Multiplayers habe. Und das, was du jetzt angesprochen hast, das fand ich ultra spannend, als mir das vorgestellt worden ist. Wir installieren es auch gerade in der Praxis. Wir haben es noch nicht final im Einsatz. Wir sind gerade in der Einführungsphase, so in der Anschau-, Test- und Kennenlernen- und Liebhaberphase. Ne? Und der 60-Minuten-Workflow von Noble ist eigentlich eine aus meiner Sicht geniale Zusammenstellung von Komponenten, die wirklich wunderbar ineinander greifen. Das heißt, die Idee, weshalb es heißt 60 Minuten, dass man formal, theoretisch in einem einfachen Fall unter idealen Bedingungen nach 60 Minuten das ganze Ding fertig haben kann.
Mhm. Von der Implantatsetzung bis zur fertigen Zahnersatz oder nur die Implantologie?
Und zwar tatsächlich vom Patient betritt die Praxis.
Ah.
Wird gescannt mit einem Scanner, der gehört auch zu diesem 60-Minuten-Workflow. Also nur Biocare bietet die Komplettausstattung dafür an. Das finde ich auch sehr spannend dran, dass man also nicht sich selbst die Komponenten sucht, sondern sagen, hier stellen wir dir im Ganzen hin. Ja, also du scannst das mit dem Scanner von Biocare. Das geht sozusagen in die Laborsoftware. Du machst ein DVT von dem Patienten. Das geht in deine Navigationssoftware. Der Patient geht mit dir zusammen in den OP. Du planst in der Software das Implantat, wo es hin soll. Das wird auf das X-Guide, also auf die dynamische Navigation rübergespielt, gleichzeitig für die Technik-Software verwendet, dass du deine Sofortversorgung darauf vorbereiten kannst. Und während du im OP mit dem dynamisch navigiert, weil du musst ja keine Schablone dafür herstellen. Du kannst ja, sobald du den Datensatz hast, das Implantat geplant hast, sofort loslegen. Ja, und wenn du im OP das Implantat setzt, wird nebenbei in der Laborsoftware das passende Provisorium dafür geplant, über den 3D-Drucker gedruckt, dann entsprechend gewaschen, nochmal poliert. Und dann ist die Idee, wenn du das Implantat drin hast, fertig hast, kriegst du sozusagen angereicht aus dem Labor die fertige Provisoriumschale, also es kommt so eine Schale dabei raus. Ist ja auch logisch, wenn ich eine Sofortversorgung mache, habe ich ja immer eine minimale Abweichung und dann setze ich mit einem entsprechenden Kunststoff nochmal auf mein entsprechendes provisorisches Abutment die provisorische prothetische Versorgung auf und wie gesagt, wenn es ein idealer Ablauf gegangen ist, dann ist der Patient so grob nach einer Stunde mit allem fertig.
Okay, ja, an sich macht das alles total Sinn. Und jetzt gibt es natürlich so die Situation, ich bin ja selber Zahnstickermeister, dass man manchmal sagt, warte, in einer Stunde soll ich das Ding fertig machen? Dann geht der Drucker mal nicht, dann musst du noch Kunststoff auffüllen, dann musst du doch ein bisschen mehr waschen, dann musst du einschleifen und ein bisschen polieren. In der Realität ist es im Labor so, dass du manchmal einfach ein bisschen mehr Zeit brauchst. Und dann, gut, dann ist es halt teilweise kein 60 Minuten, sondern 60 Minuten plus 10 Minuten Workflow. Aber im Endeffekt ist es ein durchdachtes Konzept, oder?
Ist ein super Konzept. Und also die 60 Minuten, glaube ich, ist eher so, dachte mal als sagt, wir haben eine Lösung, die sozusagen in einem Rutsch das ganze Ding durchmarschiert. Also ich bin Anwender, da kein Entscheider. Der Name wurde mir sozusagen dann genannt, das ist unser 60-Minuten-Workflow. Und ich finde, das ist schon catchy. Ne? Es ist so eine Benennung, wo man sagt, okay, das bleibt im Kopf, das kann man sich merken. Und ich glaube, man sollte sich aber an die Minutenzahl jetzt nicht ganz unendlich hinnehmen. Auch da ist, glaube ich, eine ganz, ganz starke Lernkurve dabei. Also wir haben jetzt für unsere ersten sicherlich auch länger gebraucht, wobei ich jetzt auch schon sehe, wir werden deutlich schneller gerade. Und je nachdem, wie man personell ausgestattet ist in der Praxis, bietet dieses System auch einen cloud-basierten Planungsservice. Den haben wir noch nicht genutzt. Ja, wir haben bisher den Design das selber in dieser Lab-Software, die dabei ist. Aber sagen wir mal, man hat jetzt keinen, der einem das designen kann. Dann kann man das auch über eine cloud-basierte Design-Software hochladen lassen. Designt die Firma, die diese Drucker herstellt, einem das und schickt es einem als STL-Datensatz zurück und man kann es dann einfach nur auf Drucken drücken.
Cool. Jetzt würde mich noch interessieren, Markus, du implantierst halt nicht seit gestern. Was ist so im ganzen Workflow der Implantologie dein Lieblingsschritt? Ist es das Bohren? Ist es das Implantieren? Ist es das Einsetzen von dem Zahnersatz? Was ist so das, wo du sagst, boah, da macht mir Implantologie richtig Spaß?
Also ich glaube, es ist, wenn ich erkenne, dass meine Planung funktioniert hat. Weil, also ich bin, kann ich erzählen, gestern. Gestern habe ich eine Arbeit eingesetzt, oben Full Arch auf 6 Implantaten und unten nochmal 3 Implantate einzeln stehend. Also insgesamt 9 Schwäubchen für die gesamte Versorgung. Und wir haben das festgezogen, Ratsche, 2 Wochen Probe tragen lassen, Patient kommt wieder, einfach nur passt alles, gemerkt, Okklusion, tipptopp, alles. Also nicht, das war eine Wahnsinnsarbeit von dem Labor, das ist schon zugearbeitet. Aber das war absolut großartig. Und dann ziehe ich die Schräubchen nach, verschließe das Ganze mit Composite Und dann merke ich, ich kann mich nicht erinnern, ob ich wirklich das Schräubchen nochmal nachgezogen habe. Ja. Ich bin dann so ein Kontrollfreak für mich selber, als so ein Psycho, dass ich dann wirklich den Kunststoff wieder rausgeholt habe und nochmal nachgeguckt habe. Ich habe es natürlich hatte ich es festgezogen.
Ja, natürlich, so wie Auto abschließen oder Stecker aus der Steckdose ziehen, so.
Und ich laufe da 5-mal zurück. Und das ist im Mund noch viel schlimmer. Ja. Und eine komplexe Planung, die möglicherweise, also wir sind eben auf die riskanten Fälle spezialisiert. Ja, das heißt, die Sachen erlauben auch nicht mehr viele vermeidbare Fehler.
Mhm.
Ja. Wenn ich merke, das klappt tatsächlich, da stimmt meine Planung mit der Realität überein. Ich habe es auch noch mal nicht versaut, sondern ich habe es dann auch noch gut ins Ziel gefahren. Mhm. Und der Patient ist auch ein Peppy am Ende. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten fasziniert. Und was im digitalen Bereich ja noch dazugekommen ist, ist ja nicht nur das Implantieren, sondern das Augmentieren. Inzwischen würde ich sagen, dass bei uns in der Praxis von den großen Augmentationen bestimmt 80% mit einem CAD-CAM-Mesh gemacht werden.
Ja.
Ja, und wir haben eine solche Präzision in der Augmentationschirurgie dadurch erreicht. Zum einen auch relativ atraumatisch für den Patienten, aber zum anderen auch wunderschön passend, ideal an die spätere Anforderung passend. Ja, und wenn du da einen Kiefer-CAM hast, ich habe zurzeit einen, da ist hier parallel auf meinem Monitor gerade die Planung offen, da kommen unten 6 Implantate rein, hier von 4.1 bis 4.6 insgesamt 4 und links nochmal 2 eine Schaltlücke. Die Patientin hat einen auf der rechten Seite einen vertikalen Aufbau von 15 mm gehabt.
Mhm.
Von 15, ne?
Krass.
Wir haben bei einem Augmentationseingriff musste ich nach lingual versetzt schneiden, dass ich den senkrecht oben auf den Kieferkamm rauskommenden Alveolaris inferior nicht abschneide.
Boah, voll.
Und wenn du dann da wieder aufmachst und siehst, jawohl, der Knochen ist wirklich da, wo du ihn hingeplant hast.
Ja.
Und das Implantat zieht auch noch. Das ist absolut mega. Also dieses Zusammengreifen dieser einzelnen Komponenten, das ist fantastisch.
Ich stelle mir gerade so die Frage, ich meine, ihr habt ja schon echt einen krass blutigen Job, ne? Ich habe ja immer als Zahntechniker meist ein Modell in der Hand und ich denke mir so, boah, krass, wie wenig Platz. Aber ihr habt ja noch weniger Platz und dann noch so blutige Situationen, da frage ich mich, manchmal gewöhnt man sich an diese krassen, blutigen, echt teilweise Metzgerarbeiten oder sagst du teilweise auch noch, boah, das war jetzt heute echt heftig, ich trinke mal einen Gin Tonic mehr.
Den trinke ich vorher, deshalb geht es mir immer gut. Nein, Quatsch. Kein Alkohol am Steuer und am Messer, das sind die zwei Grundregeln. Also es ist so, man gewöhnt sich natürlich da schon dran. Ne? Es ist so, dass wenn man gut operiert, dass im Normalfall man relativ unblutig arbeitet. Das ist natürlich auch ein Ziel, saubere Blutstillung zu haben, saubere Übersicht. Ich habe vorhin einen Eingriff gemacht, das war ein bisschen Notfall. Wir haben es jetzt seit letzten Freitag antibiotisch anbehandelt. Da mussten Implantate raus, die sind woanders vor 3 Jahren gesetzt worden. Der Kiefer ist komplett matsch von vorn bis hinten.
Mhm.
Und wenn das so stark entzündet ist, dann sitzt du wirklich da, es blutet wie die Seuche. Ja, und da denkst du natürlich schon hinterher ordentlich. Ja. Da kriegst du wieder mehr Respekt dafür, was es eigentlich hat, so eine Situation überhaupt entstehen zu lassen.
Ja.
Aber man, glaube ich, gewöhnt sich da ganz sehr dran. Und wichtig ist halt, also da operiert jeder anders, aber mein Bruder und ich machen es so und bringen es auch unseren Mitarbeitern so bei, dass Blutstillung sehr weit oben steht. Also du gehst nie in die nächste Ebene der OP, bevor nicht vorher alles sauber ist.
Ja.
Dann hast du das Problem eigentlich auch fast nicht.
Ja.
Und hast natürlich auch eine gute Kontrolle drüber, wie es dem Patienten hinterher geht.
Mhm.
Über 80% der Patienten, die wir augmentieren und implantieren, haben Blutverdünner, haben Antikoagulanten, einer von ihrer medizinischen Vorgeschichte. Und da wirst du natürlich dann doppelt vorsichtig beim Umgang. Wir haben, also ich musste jetzt, ich selber im letzten Jahr, dieses Jahr zählt ja noch nicht, musste einmal raus. Ein einziges Mal während des ganzen Jahres wegen der Nachblutung.
Mhm. Okay.
Ja, also
Blutmanagement ist auf jeden Fall wenn man das überhaupt so nennt, aber ein krasses Thema. Ich meine, Blut gehört irgendwie zum Implantieren dazu. Aber ich frage mich zum Beispiel jetzt gerade, wir nehmen jetzt hier gerade einen Podcast auf. Wir haben jetzt gleich 15 Uhr, wir haben uns um 14 Uhr getroffen. Und du hast ja davor auch gearbeitet. Wie schaffst du es, aus so einer Situation, aus einer blutigen Situation rauszukommen, einen Cut zu machen, Fokus neu zu bekommen und dann einen Podcast aufzunehmen und dann, wenn wir aufgehört haben im Podcast, nicht während der Behandlung wieder über einen Podcast nachzudenken, weil das stelle ich mir extrem schwierig vor.
Ja, zum einen, ich habe mich auf dich gefreut und mit dir geht das natürlich noch einfacher als sonst, aber Du sprichst natürlich was ganz Wichtiges an. Ich glaube, es gibt für jeden Beruf einfach Voraussetzungen, die du bei dir selber haben musst oder lernen musst. Ja, und das ist natürlich zum Beispiel ein Zahntechniker. Aus meiner Sicht braucht ein Zahntechniker eine unglaubliche Stressresistenz. Schlicht und einfach, weil du häufig mit einer Grundlage arbeiten musst, von der du sagst, das hätte ich eigentlich anders gewollt, du kannst es aber nicht ändern.
Ja.
Ja, und das ist was, was mich in den Wahnsinn treiben würde. Damit würde ich relativ schlecht warten. Was ich eigentlich ganz gut kann, ist mich konzentrieren. Ja, und ein Podcast, mit dem es ja aber super angenehm ist, wenn ich jetzt gleich weiterarbeite, dann ist das was, da freue ich mich drüber, das gibt mir eher so positive Energie. Was wirklich krass ist, wenn du eine große OP machst, im Mund, entweder wenn wir die großen Nekrosenchirurgien machen, Traumatologie machen oder die Tumorchirurgie machen und du merkst, es läuft jetzt was anders. Es entsteht plötzlich eine Situation, wo es gefährlich wird. Oder habe ich letztes Mal gehabt, machst gerade einen oralchirurgischen Eingriff, Patient kriegt einen Herzstillstand dabei. Einfach so. Ja, und da muss man sagen, du musst dich dann schon, also im Laufe der Zeit lernt man das aber ganz gut, dass du A, dich selber im Griff hast, also deine Panik dir dann nicht noch ein Bein stellen lässt und jeder kriegt Panik dabei. Ja, das ist nur eine Frage, absolut, wie sehr kommt die im Kopf an. Und dann einfach klar machst, dass du jetzt vor allem funktionierst, indem du den klaren Kopf behältst. Das ist das Allerwichtigste. Ja, und Gedanken rausstellen kennen wir ja alle. Ja, so, das ist ja häufig eher im Privaten als im Beruflichen. Klar, auch im Beruf, wenn irgendwas richtig blöd gelaufen ist. Aber dass du einfach merkst, mir kreisen die Gedanken, ich krieg das nicht aus dem Kopf. Da gibt es ja verschiedene Techniken, dass du sagst, nein, stopp, hier, Gedankengang, Schluss. Du wirst auf später verbannt, dann können wir gerne wieder gemeinsam drüber nachdenken. Aber jetzt zählt nur das, was ich gerade vor mir habe.
Ja.
Ja, und das, glaube ich, kann man auf jeden Fall lernen. Ja, und das geht dann nach einer gewissen Weile ganz gut. Und das muss ich sagen, das klappt eigentlich bei uns allen in der Praxis ganz gut.
Ja. Ich denke, das ist auch so ein bisschen Berufserfahrung geschuldet. Ne? Also klar, wenn du das was schon 10, 15 Jahre machst, dann wirst du wahrscheinlich in gewissen Situationen einfach cooler. Aber so eine Herzinfarkt oder so eine Herzstillstandssituation ist natürlich eine Extremsituation. Aber du hast ja keine andere Wahl, als sinnvoll und gut zu agieren. Sonst stirbt ein Mensch im schlimmsten Fall. Und klaren Kopf bewahren. Ich finde, du hast einen sehr klaren Kopf bewahrt in dieser Podcast-Episode. Fand ich super cool. Ich lade dich immer sehr gerne ein. Hast du noch was abschließend, was du mit auf den Weg geben möchtest?
Zum einen, hört deine Podcasts an, weil die sind super. Zweitens, die digitale Transformation, vor der wir gerade stehen, ist kein Selbstläufer. Ja, das ist nicht wie wenn ich ein Handy auspacke und mache das an und funktioniert. Und wenn wir uns ehrlich sind, auch beim Handy funktioniert es häufig genug nicht.
Ja.
Und wie viel Erfahrung haben wir eigentlich alle im Umgang mit diesem kleinen Taschencomputer, der uns in die Situation versetzt, dass wir damit relativ entspannt umgehen können? Die Lernkurve bei der digitalen Transformation auf jeden Fall da und darf nicht unterschätzt werden. Wenn sie erfolgreich umgesetzt ist, habe ich bisher niemanden erlebt, der dann wieder zurück wollte. Während des Umsetzungsprozesses hat, glaube ich, jeder Fluchtgedanken. Das ist ganz normal.
Immer.
Aber da muss man einmal drüber. Und wenn das hinter einem liegt, dann und sozusagen in der Technik schwimmt, dann kommt die reale Arbeitserleichterung dadurch. Und die ist wirklich da und spürbar. Das heißt, keine Angst davor haben, keine falsch rosa-rote Brille da reingehen, sondern sagen, jawohl, das wird jetzt Arbeit. In der Wirtschaft würde man sagen, wir brauchen ein Change Management, um das umzusetzen. Und wenn das umgesetzt ist, dann merkt man aber wirklich die positiven Attribute, wie sie auf die Praxis sich auswirken.
Ja, macht alles Sinn. Schöne letzte Worte. Also alles ist ein Lernprozess und wenn es funktioniert, dann ist es eine Unterstützung. Und solange darf man halt lernen. Ne? Markus, danke für deine Zeit hier im Podcast. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
Mein Lieber, vielen Dank. Bis bald mal. Dir alles Gute, viel Erfolg und bis bald. Tschüss.
Hat dir diese Episode gefallen? Dann bleib jetzt auf jeden Fall noch kurz dran. Denn schau mal kurz in die Shownotes unten rein. Das heißt, wenn du auf deinem Smartphone ein kleines bisschen runterscrollst und auf Lesen drückst, da findest du alle kürzesten Zugangspunkte zu den Gästen und natürlich auch zu mir. Vielleicht möchtest du ja sogar selbst einmal im Dentalwelt-Podcast zu Gast sein oder vielleicht möchtest du ja sogar selbst einen Podcast ins Leben rufen. In beiden Fällen kannst du, wenn du möchtest, in die Shownotes gehen. Da findest du einen Link, wo du dir ein 30-minütiges Gespräch mit mir sichern kannst.
wo wir darüber sprechen, wie du es schaffst, deine potenziellen Kunden, Kooperationspartner, Patienten, wie auch immer, in dein Unternehmen zu holen. Denn ich bin davon überzeugt, dass du mindestens mal eine Sache besser kannst als andere Menschen, wovon andere Menschen lernen können. Und das finden wir in diesem Gespräch heraus. Ich freue mich, dich kennenzulernen.